normale Menschen sind quasi nicht in Kontakt getreten mit Herrn Karas. Gehen wir hin zum Ottmar Karas. Machen wir ein Bild mit dem Ottmar Karas.
Ein idyllisches Bild.
Ottmar Karas, Spirit Animal.
Das ist mir ganz wichtig. Dann hat's gefunkt. Wir sind alle auf der Suche. Über das müssen wir wieder drüber. Was sind die Herausforderungen? Was sind die Probleme? Was wäre wenn?
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und sehr liebe zuhörende Person bei Karas, Maurer und Chick. Sie haben richtig gehört, in diesem Podcast gibt wieder eine temporäre Änderung. Normalerweise spreche ich ja mit dem fantastischen Kabarettisten und Weltendeuter Thomas Maurer über das aktuelle Weltgeschehen. Wir probieren da ein bisschen was einzuordnen, was eigentlich los ist. Natürlich auch kommend aus meinem Beruf als Mitglied der Chefredaktion der Kleinen Zeitung. Und wir wollen da dieses Land bis zu einem gewissen Grad wieder einen, zumindest auf einen gleichen Wissensstand bringen, damit man hinterher wenigstens weiß, warum es sich die Schädel einschlägt. Oder im Idealfall kann man es auch vermeiden, oder?
Ja, also ich glaube, wenn nicht wir diese einigende Kraft sind, die dieses Land braucht, dann weiß ich nicht. Aber wir hätten ja sogar eine Verstärkung.
Wir hätten Verstärkung, denn vor der Wahl, da holen wir uns Verstärkung in diesen Podcast rein. Und zwar wollen wir da ein bisschen näher auf die Parteienlandschaft in Österreich reingehen, wollen uns ein bisschen damit beschäftigen, was Lösungsansätze für die Probleme in diesem Land sein könnten, wie man Politik besser gestalten könnte. Und dazu haben wir uns Leute mit sehr viel Erfahrung, sehr viel Wissen eingeladen und natürlich auch der einen oder anderen Bruchstelle zu ihrer Herkunftspartei. Und bei dem Mann, den wir heute hier haben, freut es mir einfach unglaublich, dass er da ist, weil wir haben schon einmal eine Episode mit seinem Namen getitelt und die ist durch die Decke geschossen, zugriffsmäßig. Ja, für alle jene, die nachhören wollen, Ottmar Karas, Spirit Animal. Und deswegen sage ich auch jetzt ein ganz herzliches Grüß Gott, Ottmar Karas. Ich glaube, Grüß Gott ist die richtige Anredeformel, oder?
Grüß Gott, guten Tag, hallo.
Hallo. Erstens einmal danke, dass Sie da sind. Ich weiß nicht, ob der Dank an Sie gehen muss oder vielleicht bis zu einem gewissen Grad auch an Karl Nehammer, dass er Sie jetzt nicht als EU-Kommissar nominiert hätte, weil dann würden Sie vermutlich nicht so freimütig mit uns beiden sprechen wollen.
Ja, und wir hätten gar nicht eingeladen, wir nehmen ja nur nicht aktiv im Geschehen Stehende.
Ja. Aber warum hätte ich dann anders sprechen sollen, als ich heute spreche?
Chapeau, Sie merken schon, liebe zuhörende Personen, das wird ein richtig qualitatives Gespräch. Und ich freue mich vor allem, dass wir einfach nie in die Verlegenheit kommen werden, Ernst Strasser einzuladen. Das wäre mir aber sowieso nicht.
Der hätte aber,
das ist Ihre Entscheidung.
Ja. Ja, er hätte vielleicht, ja. Herr Karas, ich stelle ja allen Leuten hier zum Einstieg eine gleiche Frage, die ja mutmaßlich auch ein Rausschmeißer sein könnte, aber Sie können ja sehr, sehr lange antworten, das heißt vielleicht auch eine direkte Antwort vermeiden. Herr Karas, warum soll man die ÖVP, Klammer auf, nicht, Klammer zu, wählen?
Ich habe die Frage erwartet, die müssen Sie auch als Journalist und vor einer Wahl stellen. Lassen Sie mich davor etwas Grundsätzliches sagen, das für mich wichtig ist. Wir haben vergessen, dass Parteien Instrumente der Demokratie sind und nicht Selbstzweck. Wir haben auch zunehmend vergessen oder lassen das nicht spüren, dass Funktionen nur Instrumente der Demokratie sind und nicht Selbstzweck. Das ist mir ganz wichtig, weil es ja nicht darum geht, weil ja nicht die Partei alleine im Mittelpunkt steht. Sondern es geht in unserer Zeit einfach darum, was sind die Herausforderungen? Was sind die Probleme? Wie schaut die mögliche Zusammenarbeit aus? Welche Personen, mit welchen Inhalten, mit welchen Grundprinzipien, mit welchen Visionen sind beim Arbeiten? Für mich war immer die politische Verantwortung über der Partei. Und für mich ist immer das Ganze über dem Trennenden gestanden. Sie haben zuerst so schön in der Einleitung gesagt, Zusammenhalt. Der Zusammenhalt besteht nicht darin, indem man nur weiß, was einem an einem anderen nicht passt, sondern der Zusammenhalt kreiert, ist überhaupt nur möglich, wenn man gemeinsam die gleichen Herausforderungen mit unterschiedlichen Meinungen und am Wettbewerb der Ideen und im respektvollen Umgang miteinander lösen will. Darum geht es eigentlich. Und wir stehen vor der größten Transformation seit 1945. Es finden alle Herausforderungen gleichzeitig statt. Sie sind global und es gibt kein Patentrezept. Es gibt auch nicht das eine Rezept einer Partei. Und jetzt zu Ihrer Frage. Es geht daher bei dieser Wahl zwar um das Parlament, und trotzdem geht es bei der Mehrheit im Parlament darum, wer wird mit der Regierungsbildung beauftragt. Und daher zu Ihrer Frage, schauen Sie sich die Sommergespräche an. Vergleichen Sie, ich werde keine Wahlempfehlung abgeben, vergleichen Sie die Kandidaten über 20% in den Meinungsumfragen. Und dann muss ich schon sagen, in diesem Zusammenhang traue ich dem Karl Nehammer als Vorsitzenden der ÖVP am stärksten zu, diesen Zusammenhalt parteiübergreifend herzustellen, die Zusammenarbeit mit der SPÖ, den Grünen und den Neos zu organisieren und ernsthaft Politik für dieses Land zu machen.
Aber da höre ich raus, dass Sie eine Zusammenarbeit, eine erneute mit der Freiheitlichen Partei, und noch nicht einmal erwähnt haben, die ja rechnerisch im Raum steht. Und auch seitens der Partei gibt es zwar das Verdikt nur nicht unter Kickl. Ja, ich bin noch Generation als dritte gehen wir in Opposition. Also auszuschließen ist
ich
ja
auch nicht.
Ja?
Für mich schon.
Naja, für Sie, aber für die Partei sind Sie da, vertrauen Sie da Ihrer...
Nur dafür werde ich immer werben, ja. Und zwar gar nicht nur als jemand, der jetzt 25 Jahre versucht hat, Österreichs Zukunft engstens mit der Zukunft Europas zu verbinden und zum Motor einer handlungsfähigeren, demokratischeren, effizienteren europäischen Union zu machen, sondern da geht es mir jetzt um Gesellschaftspolitik. Es geht bei der Auseinandersetzung mit der FPÖ, der AfD, der Frau Meloni, dem Herrn Orban, ja, mit dem Herrn Kaczynski in Polen, geht es nicht nur um eine Auseinandersetzung um Themen und Inhalte. Viele Themen, die aufgegriffen wurden von diesen Parteien, sind die Themen der Menschen. Mhm. Überhaupt keine Frage. Daher, die Auseinandersetzung muss geführt werden. Nur diese Parteien, inklusive der FPÖ, leisten keinen Beitrag, um das aufgegriffene Thema einer Lösung zuzuführen. Mehrheitsfähig für die Menschen erfolgreich zu bewältigen, sondern sie missbrauchen das Thema, um mit den Ängsten und Sorgen der Menschen zu spielen. Verantwortungsvolle Politik darf mit den Sorgen und Ängsten und Fragezeichen der Menschen nicht spielen. Sie muss sich mit den Menschen in einen Dialog bewegen und mit anderen, weil keiner von ihnen eine Mehrheit hat, eine Lösung herbeiführen. Sonst würde durch die Nichtlösung, Stichwort Deutschland, gegen die anderen Parteien protestiert und damit die Ränder gestärkt. Und was mir noch wichtiger ist, ist zu sagen, die Rechtsextremen und Rechtspopulisten, sie wollen an die Macht, um die liberale Demokratie zu destabilisieren, um die Parlamente zu schwächen, um die Gewaltentrennung zu unterlaufen, um unseren Rechtsstaat, die freien Medien de facto in Frage zu stellen und auch unsere Mitgliedschaft in der Europäischen Union und die Europäische Union als politische Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten Europas und der Einigung Europas, um eine starke Stimme in der Welt zu machen. Hier geht es nicht nur um das Thema Migration oder Pandemie oder die Frage Inflation oder den Ukraine-Krieg, sondern es geht um ein völlig unterschiedliches Gesellschaftsmodell, das nicht auf dem Boden der liberalen Demokratie, dem Wettstreit der Ideen, basiert, sondern Schuld zuweist, Angst macht, polarisiert und zerstört. Und daher gibt es keine, es gibt Gesprächsmöglichkeit, ja,
ja.
Dialogfähigkeit aber keine Koalition als Zusammenarbeit für die Stärkung Österreichs und der Europäischen Union, weil das mit denen nicht möglich ist.
Da haben Sie jetzt viele richtige Punkte angesprochen, sind aber, ich glaube, meines Erachtens nach dem Empfinden von Wählerinnen und Wählern schon ein bisschen davon galoppiert. Gerade bei der EU-Wahl, Sie werden da die Analysen noch präziser kennen als wir beide, bei jetzt Thema Migration, wenngleich es einen russischen Angriffskrieg gibt, wenngleich es wirtschaftliche Probleme quer über Europa gibt, war das Thema Migration das ganz große bestimmende Thema. Auch in Ostdeutschland ist die Angst vor dem Ausländer, der ja nicht einmal da ist, eines der ganz, ganz großen Zulaufthemen für die AfD gewesen. Glauben Sie nicht, dass Sie mit Ihrer Interpretation schon ein bisschen zu weiß sind und man nicht die Wählerinnen und Wähler doch ein bisschen zuvor das in ihrer Bauchgegend abholen sollte, bevor man hinein in den Kopf geht, in die Erhalt der liberalen Demokratie? Nein, Sie schütteln den Kopf, ich lasse mal gerne widersprechen.
Na, da gebe ich Ihnen recht. Nur Sie haben mich gefragt, Zusammenarbeit ja oder nein.
Ja.
Und bei der Zusammenarbeit muss ich als verantwortungsvoller Politiker sagen, dass es zwar mehrere wahlwerbende Parteien gibt, um eine Antwort auf die Sorgen und Ängste und Herausforderungen der Bürger zu geben, aber es auf der anderen Seite eine spezifische Partei, eine politische Richtung gibt, denen es genau um diese Lösung nicht geht, sondern die unser Ordnungsmodell, unser Gesellschaftsmodell, unsere Grundlagen der Zusammenarbeit nicht respektiert, sondern bekämpft. Und auf der anderen Seite habe ich auch zuerst gesagt, Dialog mit den Bürgern. Wir müssen diese Herausforderungen, diese Ängste, diese Sorgen, dieses Tempo an Veränderung, diese Gleichzeitigkeit, dieses Gefühl der Ohnmacht ernst nehmen. Das geht nicht mit Schuldzuweisungen. Ich bin gut und der andere ist schlecht. Das geht nur, indem man sich bemüht, diese Themen zum Thema zu machen und miteinander einer Lösung zuzuführen. Mhm. Keine Partei, auch nicht die ÖVP hat ein Patentrezept, keine Partei hat im Moment eine Mehrheit. Wir müssen versuchen zu sagen, wie wollen wir die Dinge lösen? Das ist ein Problem. Bis wann können wir es lösen? Und was sind unsere Vorschläge dazu? Nehmen wir nur her das Thema Migration. Das Thema Migration, würde ich mal sagen, haben wir versagt, europaweit. Wir haben 2015 die größte Flüchtlingswelle gehabt, an die Sie oder ich mich erinnern kann, eigentlich seit dem Krieg im früheren Jugoslawien. Das war eine andere Kultur, andere Menschen, eine andere Entfernung. Mhm. Und wir haben 9 Jahre gebraucht, 9 Jahre als Gemeinschaft in Europa, um erste Schritte zu einer gemeinsamen Antwort an einen gemeinsamen Asyl- und Migrationspakt zu machen. Und jetzt geht es erstmals um die Umsetzung dieser gemeinsamen Ziele. Das heißt, das spürt man noch gar nicht. Aber warum haben wir 9 Jahre gebraucht? Nicht, weil wir das Problem nicht erkannt haben, sondern weil es zu viele Politiker gab und Parteien, die wollten sich am Problem profilieren, innenpolitisches Kleingeld schlagen, mit der nationalen Karten spielen, aus Angst vor den Rechtsextremen und den Rechtspopulisten. Und damit haben die Bürger mit ihnen gegen die, die es nicht zustande gebracht haben, protestiert. Und mir geht es darum, dass wir die Themen ernst nehmen, dass wir uns zusammensetzen, auch in Wahlkämpfen, auch dann bei der Regierungsbildung, mit allen demokratischen politischen Kräften und sagen, wer hat welche Idee? Wo sind unsere größten Schnittmengen? Wie gehen wir bei der Frage Erreichung unserer Klimaziele, Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, Reduzierung der Inflation, Reduzierung der Abhängigkeit vom Ausland, mit Integrationsproblemen? Nennen wir die Dinge beim Namen und vermitteln wir den Bürgern, dass wir parteiübergreifend, nationenübergreifend an gemeinsamen Lösungen arbeiten und diese auch durchsetzen können. Bleiben wir nur mal bei der Migration. Mhm. Die Migration hat ja viele Zugänge. Auf der einen Seite haben wir zur Stunde keine gemeinsame europäische Politik der Hilfe vor Ort, wo die Migration und die Flucht entsteht.
Wirtschaftsflucht regen wir jetzt einerseits oder auch Kriegsflucht?
Beides. Auch Gewalt, auch Krieg, auch Hitze, auch Vertreibung. Hier gibt es ja viele neue Fluchtursachen. Wir trennen sehr oft nicht zwischen der Ursache für Flucht und der Migration. Und wir trennen dann meistens auch in unserer Diskussion nicht die zwingende, notwendige Arbeitsmigration. Alles das ist eine Herausforderung. Zweiter Teil. Wir haben keinen gemeinsamen Außengrenzschutz, keine gemeinsamen Asylverfahren, keine gemeinsamen Asylstandards. Das müssen wir europäisch organisieren. Dazu brauchen wir die Zustimmung der Mitgliedstaaten. Wir brauchen auch legale Fluchtwege. Wir brauchen auch mehr Abkommen gegenüber den Ländern, wo Straftäter wieder zurückgeführt werden müssen. Wir brauchen einen innereuropäischen Solidaritätsschlüssel, Verteilungsschlüssel. Und wir brauchen Integration. Hier reicht es nicht, an einer Schublade, eine Schublade zu ziehen, sondern das ist ein Gesamtkonzept. Und da brauchen wir alle Mitgliedstaaten an einem Tisch, die Mehrheit der Bevölkerung und der Parteien an einem Tisch und eine europäische gemeinsame Lösung statt einer nationalen.
Da würde ich bei praktisch fast gar nichts widersprechen, was Sie bisher gesagt haben. Ich würde gerne aber das einmal noch kurz auf die österreichische nationale Ebene zurückkommen, dass Sie der Auffassung sind, dass man sozusagen mit den Protagonisten, die so etwas wie die viel zitierte illiberale Demokratie anstreben, also in unserem Fall die FPÖ, nicht kooperieren kann, weil das per se keine konstruktiven Ansätze sein können, würde ich teilen. Nur ist ja Ihre Partei dieser Versuchung nicht erst einmal erlegen, beziehungsweise hat sie sich, wenn ich es ein bisschen zugespitzt sagen darf, unter Sebastian Kurz erfolgreich vorübergehend überhaupt in eine solche Partei gewandelt. Da war ja sehr viel freundliches Zwinkern auch in Richtung Viktor Orban, über den man sich nicht moralisch erheben soll. Und der Herr Kurz hat ja mittlerweile auch bei einem deklarierten Demokratieverächter, dem Herrn Thiel, angeheuert und reist als dessen Ambassador durch die Gegend. Also ich halte leider so sehr ich das teile, was Sie sagen, und so sehr ich das notwendig fände, wenn die in irgendeiner Weise auf konstruktive Lösungen und wenn auch mit unterschiedlichen Ausgangspunkten ausgerichteten Parteien ihre Kompromissmuskeln anspannen würden. Ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich glaube, die Versuchung ist in der ÖVP, zumindest nicht in der nicht in der ganzen ÖVP, verdorrt.
Meinst du etwa Johanna Mikl-Leitner, die ja schmerzfrei mit Udo Landbauer in eine Koalition gegangen ist?
Zum Beispiel, ja, um mal irgendeinen Namen zu nennen.
Jetzt bin ich heute nicht da, um mich da wegzutun.
Nein.
Ja. Sag's auch zu Ihrer Frage. Was ich überall da drauf gesagt habe, ist bekannt, dass mir das nicht nur Applaus gebracht hat, sondern ich versucht habe, Beiträge zur Auseinandersetzung und zur Bewusstseinsbildung, auch zur Problematisierung zu leisten. Habe ich gemacht. Ich habe das ist auch mein Verständnis von politischer Verantwortung, wie ich es am Anfang gesagt habe. Mitglied einer Partei zu sein, Funktionär einer der Partei zu sein, heißt ja nicht Sprechpuppe einer Partei zu sein, heißt ja nicht an der Garderobe der Übernahme des Mandats sein Gewissen, sein Charakter und seine Prinzipien abzugeben. Das hat es für mich nie geheißen. Sie werden das nicht mehr wissen, aber das zieht eigentlich mein ganzes Leben durch. In der Anti-AKW-Bewegung, in der Friedensbewegung, in Hamburg, bei dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union, beim Bekämpfen von Privilegien, bei der Objektivierung der Postenvergabe. Ich habe ja permanent versucht, meine politische Verantwortung, und dabei bleibe ich, so wahrzunehmen, dass ich die inhaltliche Debatte und die Positionierung, wenn ich anderer Meinung habe, nicht der Karriere wegen verschwiegen habe, sondern meinem Gewissen und meiner Glaubwürdigkeit zuliebe, ja, und auch meinem Selbstverständnis zuliebe, artikuliert habe. Ja, wir haben Auseinandersetzungen, das würde ich aber sagen, in allen Parteien. Es gab ja nicht nur Koalitionen der ÖVP mit der FPÖ. Es gab auch zweimal de facto die Minderheitsregierung Kreisky, ist mit Friedrich Peter geschmiedet worden. Ich würde aber jetzt gar nicht sagen, der hat das auch einmal oder der hat das auch einmal, sondern wir sind jetzt vor einer vor großen Richtungsentscheidungen und daher geht es mir darum, was soll sein, wofür werbe ich und wofür bitte ich die Bürgerinnen und Bürger, Mehrheiten zu schaffen. Und die Aussage des Bundeskanzlers gestern im Sommergespräch hat ja an Klarheit nichts zu wünschen übrig gelassen. Für mich ist die FPÖ nicht von Kickl trennbar. Ich mache diesen Unterschied nicht, weil ich auch keinen Stellvertreter des Herrn Kickl, keinen Funktionär in der FPÖ kenne, der sich innerparteilich in eine Auseinandersetzung um einen anderen Kurs eingebracht hätte. Und daher ist für mich derzeit die FPÖ mit dem Ansatz und dem Anspruch, den sie selbst artikuliert, keine Partei, mit der man Zukunft, demokratische, soziale und lösungs- und faktenbasierte Zukunft gestalten kann.
Darf ich?
Also bitte, Entschuldige.
Du hast vielleicht eine kurze Frage, ich habe eine tiefere.
Nur um es klarzustellen, also Sie kennen die ÖVP wahrscheinlich trotz räumlicher und auch inhaltlicher Distanz besser als der normale politische Beobachter. Die eine Frage wäre auch in Kenntnis dessen, glauben Sie, dass der Karl Nehammer am ehesten derjenige ist, der da ein Bündnis jenseits des Populismus schmieden kann? Und die Anschlussfrage, die damit zu tun hat, wäre, die ÖVP versucht sich jetzt als Kraft der Mitte zu positionieren. Alles, was sie jetzt darlegen, ist, sagen wir, sind Positionen, die ich für einen intelligenten Zugang zu politischer Mitte halte. Man hätte sie ja auch als EU-Kommissar vorstellen können. Von außen hat man eher das Gefühl, dass ihr Schicksal innerhalb der ÖVP ein bisschen vergleichbar ist mit dem von Christian Konrad. Also alle schauen, dass die Fotos, wo sie gemeinsam drauf sind, nicht mehr an die Öffentlichkeit kommen. Also ich weiß nicht, wie sehr die ÖVP die Partei ist, die tatsächlich die von Ihnen jetzt sehr detailliert umrissenen Ideale verkörpert. Und wenn ja, warum kann sie dann auf Sie verzichten? Sie waren ein sehr prominenter, sehr profilierter, sehr erfolgreicher. Sie haben die meisten Wähler und den Stimmenzuwachs jemals, den ein ÖVP-Kandidat in der Zweiten Republik gehabt hat, bei der 19er EU-Wahl gehabt.
0,1 Prozentpunkte mehr als Sebastian Kurz, wir haben es nachgerechnet. Ja.
Und wenn man es sozusagen einen symbolischen Akt setzt und sozusagen das Nicht-Aufstellen eines durchaus aufstellenswilligen, profilierten, prominenten Parteimitglieds ist auch ein symbolischer Akt, der bestimmte Richtung zeigt, warum soll ich dann glauben, dass die von Ihnen beschriebenen Ihre Ideale in einer Partei, die sich symbolisch so artikuliert, bestens verankert sind?
Jetzt ist ein bisschen viel zusammengekommen.
Entschuldigung, ich wollte eigentlich kurz fragen.
Generell ist dem Podcast schon der Vorwurf zu machen, dass wir uns ein bisschen Raum nehmen, aber ich glaube, das ist gut.
Ich habe ein Problem. Ja? Es sind unterschiedliche Facetten. Ja? Ich habe am 12. Oktober gesagt, dass ich nicht mehr kandidiere. Und ich habe das gesagt, weil ich ein Ausrufezeichen machen wollte. Und weil ich nicht einfach so lautlos nicht kandidieren wollte, sondern, und ich glaube, das sollte Politik machen können und müssen, begründen wollte, warum ich nicht kandidiere. Und ich habe das mit der Europapolitik, ich habe das mit menschlichen Fragen, ich habe das mit einem Rechtsruck aus meiner Sicht, einem Mangel an Mitte, begründet. Und ich könnte jetzt das alles wiederholen, was ich damals gesagt habe. Und daher war für mich, ich habe ja auch schon Wahlkämpfe gehabt, das wollte man, dass ich Spitzenkandidat mache, und ich habe mit mir ganz genau überlegt, nämlich 2019. Geht sich das aus, Spitzenkandidat zu sein?
Ja, auf Ihren Plakaten waren nur Ihre Initialen. Ich kann mich erinnern, wir waren mit den Staatskünstlern bei Ihrer Stimmabgabe.
Wir haben unterschiedliche Facetten gehabt. Wir haben 2009 eine Wahl gehabt. Da hat die Partei beschlossen, jemanden anderen zum Spitzenkandidat zu machen, was eigentlich auch eine Richtungsentscheidung war.
Und Ernst Strasser, für jene Menschen, die jetzt nicht Wikipedia nachlesen wollen. So,
und ich habe damals gesagt, ich resigniere nicht, sondern ich mache einen Vorzugsstimmenwahlkampf. Bis dahin war das unüblich. Und werbe für diese meine Haltung und für das, was ich für notwendig und für richtig halte. Das war erfolgreich. Ich habe 2014 die Einladung gehabt, Spitzenkandidat zu sein, und habe gesagt, ich übernehme den Spitzenkandidaten nur, wenn die Liste Ottmar Karas heißt, wenn völlig klar ist, dass ich auch das Programm und das Gesicht bin. Und wir haben die Wahlen gewonnen. Und ich bin 2019 vor der Situation gestanden, mache ich das, obwohl Widersprüche für alle offenkundig waren, ich auch manches kritisiert habe.
An Bundesparteiobmann Sebastian Kurz, jetzt nur wieder für zuhörende Personen, damit
ihn. Ich habe damals überlegt, und viele Freunde haben zu mir gesagt, Ottmar, nütze die Plattform, um für das zu werben, was du für richtig und für notwendig hältst und was viele Menschen für richtig und für notwendig halten, parteiübergreifend. Und ich bin 2024 zu dem Schluss gekommen, ich habe das auch gesagt, dass sich das nicht mehr ausgegangen ist 2024. Und ich bin nicht bereit, nur eines Mandats wegen, nur einer Karriere wegen, etwas zu machen, wovon ich nicht überzeugt bin und wo ich nicht zu dem stehen kann oder ausreichend zu dem stehen kann und das nicht begründen kann.
Ich nehme an, meine Hoffnung, dass Sie das jetzt genauer erklären, wo es gekracht hat, werden Sie vermutlich enttäuschen.
Das habe ich Ihnen ja in mehreren Punkten gezeigt.
Okay.
Das habe ich versucht. Das waren ja die aktuellen Themen und die habe ich auch sehr öffentlich begründet. Ein zweiter Punkt ist, ich habe immer gesagt, und da, mit dem können auch manche nichts anfangen, ich habe auch an dem 12. Oktober gesagt, ich bleibe in der Politik. Und die Leute fragen mich, wie kann man in der Politik bleiben, wenn man nicht kandidiert Und ich sage, ich werbe daher dafür, für politisches Engagement. Und habe deshalb am Beginn gesagt, Funktionen sind Instrumente. Mhm. Aber jeder von uns kann einen politischen Beitrag, jeder von uns kann an einer politischen Debatte teilnehmen. Jeder von uns kann Meinungen äußern und konstruktiv parteiübergreifende Zusammenarbeit kreieren. Das habe ich gemacht im überparteilichen Bürgerinnenforum, das mit dem Christian Kern, der Ulrike Lunacek und dem Johannes Fockenhuber und anderen. Das mache ich auch beim österreichischen Hilfswerk, einer der größten Sozial-NGOs, die dieses Land hat, mit über 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und jetzt sind wir bei der dritten, und das mache ich auch weiter. Und das dritte, und ich lade auch alle ein, und vielleicht kommt die Frage noch, ich habe nicht kandidiert selbst, weder bei der Europaparlamentswahl noch bei der Nationalratswahl, weil einer meiner, glaube ich, sage das jetzt sehr selbstbewusst, einer meiner erarbeiteten Stärken ist, dass ich Unterstützung von Menschen unterschiedlicher Parteien habe. Und mir geht es darum, wie Sie einleitend gesagt haben, dass Menschen, die in allen politischen Parteien und bei Nichtwählern Glaubwürdigkeit und Vertrauen haben, diese parteiübergreifende Zusammenarbeit forcieren und diesen Zusammenhalt, an dem auch weiterarbeiten. Wenn ich alleine kandidiere, kann ich weniger gestalten, weil ich dann Partei bin und zur Zersplitterung der Parteienlandschaft beitrage, habe ich im jetzigen Moment geglaubt, und mich nicht in jener Form gestalten kann. Und ich glaube, dass wir in dem Land auf alle Menschen einmal anschauen sollten, die parteiübergreifend, ohne einander zu verletzen, ohne Eitelkeiten, aufgrund von Themen, dem Land, Europa zuliebe, an Lösungen arbeiten. Und jetzt zum letzten Punkt ist der Kommissar. Über die Debatte habe ich mich gefreut. Ich war deshalb nicht enttäuscht, weil ich es nicht erwartet habe.
Ah ja.
Na? Okay. Ich habe es nicht erwartet und das ist eine Entscheidung der Bundesregierung. Aber es ist eigentlich eine Bestätigung dessen, was ich für richtig und für notwendig halte. Wann große Teile der ÖVP, Sie wissen gar nicht, wie viele Anrufe ich gekriegt habe, wann die NEOS, Sozialdemokraten und die Grünen parteiübergreifend sagen, wir hätten den gern. Das heißt nicht, dass ich gegen den Magnus Brunner bin. Ich schätze den. Der wird einen guten Job machen. Der kann auf mich zählen, wenn er meine Unterstützung braucht.
Aber könnte vielleicht der Turbo für den Magnus Brunner gewesen sein, dass der Karl Nehammer einen der aussichtsreicheren Aspiranten auf seinen Sessel nach Brüssel komplimentieren sollte?
Also das sind die klassischen tagespolitischen und Interpretationen. Wir suchen ja bei allem immer die böse Absicht.
Ja, manchmal ist sie auch da.
Ja, so, ja, ist auch da. Aber hören wir ein bisschen auf, ständig jeden zu unterstellen, dass alles bösartig ist, sondern schauen wir uns an, was er gemacht hat, warum er es gemacht hat und was man jetzt daraus macht. Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Ein bisschen positiver, ein bisschen weniger negativ.
Ja, das heißt, der Magnus Brunner kann Sie auch anrufen bei fraktionsübergreifenden oder wenn man einfach nur sagt, es muss doch einen kürzeren Weg aus der Tiefgarage ins Parlament geben, als den ich immer gehe.
Im Haus der Kommission.
Ah ja, okay, warten wir mal darüber, welches Dossier er kriegt, wenn er das Dossier von der Kommissionspräsidentin zugeteilt bekommt. Dann ist ja das anders als in Österreich. dann muss er sich im Europäischen Parlament, im Fachausschuss und im Rechtsausschuss zwei Überprüfungsszenarien stellen, einem Hearing. Danach bewertet das Parlament und gibt der Kommissionspräsidentin das Zeugnis. Und dann findet die endgültige Bestellung oder Nichtbestellung oder Veränderung statt.
Schade, dass wir jetzt kein Video dabei hatten, denn als Sie gesagt haben, das ist anders als in Österreich, hat die rechte Mundwinkel ein wenig gezuckt, so ein leichtes Lächeln hat es angedeutet. Da hat man gemerkt, Sie ringen schon ein wenig damit, wie in Österreich Regierungsämter verteilt werden, weil es halt nicht diesen formalen Weg gibt. Husten zurück. Dass man eben auch ein Hearing machen muss. Aber ich kann Sie nachvollziehen, dass das grundsätzlich ein kluges Instrument ist und hat ja auch schon mutmaßlich die Europäische Union vor der einen oder anderen Person bewahrt, die nicht so gescheit gewesen wäre. Aber ich probiere jetzt nochmal aus Ihrer letzten Aussage, die ein paar Minuten eingenommen hat, noch zwei Dinge rauszufiltern. Das eine ist einmal, Sie haben sich grundsätzlich, als Sie sich überlegt haben, mit einer eigenen Liste vielleicht bei dieser Nationalratswahl oder bei der Europawahl zu kandidieren, ziemlich in der Sicherheit gewähnt, dass sie auch diese Grundmandatshürde schaffen würden, dass sie den Einzug schaffen würden. Ja oder nein?
Ja, selbstverständlich.
Okay, passt.
Nein, selbstverständlich. Nur, danke für die Frage. Mhm. Wenn ich was angehe, ja? Muss es einen Sinn machen. Ja? Ich muss gestalten können und ich muss was bewirken können. Und der Punkt war, dass es aber nicht nur um ein Mandat geht. Es geht nicht nur, für mich zumindest, ich brauche das ja nicht mehr, ja, sondern ich habe gesagt, ich bin weiter bereit, etwas zu tun, wo ich gestalten kann. Und der Punkt ist, dass die, mit denen ich geredet habe, mit vielen geredet, parteiübergreifend, der Auffassung waren, dass dieser Zeitpunkt für die Gestaltungsmöglichkeit, für die Umsetzung dessen, was man für notwendig hält, in der jetzigen Situation nicht ausreichend gegeben ist. Und ich habe zweitens gesagt, ich möchte meinen Wert der parteiübergreifenden Zusammenarbeit, der Glaubwürdigkeit in verschiedene Parteien hinein, nicht durch eine Parteipolitisierung und damit zunehmende Abgrenzung auch innerhalb des demokratischen Parteienspektrums aufs Spiel setzen. Mhm. Und das war der Grund, alle diese Kombination zusammen. Und ich werde aber weiterhin an dieser parteiübergreifenden Zusammenarbeit arbeiten und mich in den Dienst dieser stellen.
Das heißt, Pensionsschock in dem Sinn haben Sie keinen.
Habe ich ja nie geplant gehabt.
Ja, ich glaube, der Herr Karasbahn plant eine Bundespräsidentschaftskandidatur mit der Unterstützung mehrerer Parteien, aber das...
Ich plane jetzt die Dinge, die ich mache.
Und jetzt muss ich aber noch aus der drittvorletzten Antwort eben etwas rausziselieren. Sie haben bereits diesen 12. Oktober des Vorjahres angesprochen und Ihre Rede, die ja sehr, sehr wohlwollend rezipiert worden ist, kann man natürlich, das werden Sie auch gemacht haben, drüber nachgedacht haben, alle Leute, die mich jetzt auf Twitter und sonst irgendwie loben, die haben wahrscheinlich bis zu diesem Zeitpunkt noch nie ÖVP gewählt. Wer weiß, ob sie OK oder wie auch immer die Liste Karas dann geheißen haben hätte können, wie auch immer, dann gewesen wäre. Aber was hat sich eigentlich seit diesem 12. Oktober, als Sie gesagt haben, das geht sich mit Ihrer Person, Ihren Werten, für die Sie stehen und der ÖVP nicht mehr aus und deswegen eben diese lautstarke Nicht-Kandidatur verkündet haben, dass es sich dann doch so entwickelt hat, dass wir jetzt, wir zeichnen am 3.9. auf, die ÖVP doch wieder diesen Schritt weiter auf Sie zugegangen ist, in Ihren Werten sich verändert hat, dass Sie vorhin gesagt haben, Sie geben zwar keine Wahlempfehlung aus, aber Sie sehen in der Person Karl Nehammer jenen, der dieses Spektrum der demokratischen Parteien anführen kann. Wo hat es denn da die Weiterentwicklung gegeben in der ÖVP oder bei Karl Nehammer? Hat es da reinigendes Gewitter gegeben, erklärendes Gespräch?
Na, ich verfolge, was sich in den letzten Wochen und Monaten getan hat. Mhm. Ich werde sicher nicht. Es hat überhaupt nichts tun, von einem Eck ins andere zu wechseln. So
Ja, das habe ich Ihnen nicht unterstellt.
Sondern der Punkt ist, ich schaue mir an, vor welchen großen Herausforderungen wir stehen. Ich schaue mir die Entwicklung in den politischen Parteien an. Es ist, kann ja keine behaupten, dass sie keine Probleme hätte. Und es kann ja auch keine behaupten, dass sie de facto um ihre Identität ringt. Ja? Und daher ist es ja so wichtig, dass wir klar machen, dass die Parteien miteinander zur Problembewältigung, zur Lösung zusammenarbeiten müssen und wer zu dieser Zusammenarbeit fähig ist. Und dazu geht es um Inhalte. Dabei geht es um Grundsätze und dabei geht es um Themen. Mir geht ab, um das sozusagen, ist nicht direkt die Frage, klingt jetzt auch ein bisschen sperrig, aber in welchen Fragen haben wir im Moment einen staatspolitischen Grundkonsens? Glauben Sie, dass wir heute eine Volksabstimmung zum EU-Beitritt so vorbereiten würden, wie wir ihn seit dem ersten Antrag, den ich mit unterzeichnet habe, 1985, bis zum Beitrittsantrag 1989 und der Volksabstimmung 1994 zustande gebracht haben. Weil der Grundkonsens war, wir wollen Teil sein. Es ist im unserem Interesse die Zusammenarbeit. Und jeder hat auf seine Art und Weise begründet, was ist der Grundkonsens trotz unterschiedlicher Meinungen. Ich wünsche mir, dass wir auch jetzt wieder an solchen 3, 4 Themen arbeiten, wo es einen Grundkonsens gibt. Es war schon einmal mehr Grundkonsens bis 2050 in Europa und in Österreich bis 2040 klimaneutral zu sein. Das ist ein Wirtschaftsprogramm, das ist ein Investitionsprogramm, das ist ein Forschungsprogramm, das ist nicht nur ein Umweltprogramm. Und es hängt die Erreichung dieser Ziele engstens zusammen mit der Wettbewerbsfähigkeit Europas. Momentan diskutieren wir, ob wir das tun, was wir glauben, dass notwendig ist, um das Ziel zu erreichen. Daher geht es mir darum, dass wir gewisse Ziele außer Streit stellen und auf dem Boden dieser Ziele gemeinsam Maßnahmen entwickeln. Aber und zu Ihrer Frage vielleicht zum Schluss noch. Ich habe das Gefühl, auch durch die, erstens einmal hat es seit dem 12. Oktober, ist die Gesprächsbasis eine intensivere als davor. Ja, es gibt eine Gesprächsbasis.
Entschuldigung, das wäre der Videokommentar in meine Richtung gewesen, weil meine Augenbrauen
oben. In der kritischen Auseinandersetzung, in dem miteinander reden, und ich halte das für gut. Ich bin sehr lange Mitglied der Österreichischen Volkspartei, länger als es manche sind, die heute die Protagonisten dieser Partei sind.
Ich glaube, Sie sind sogar länger Mitglied als manche Leute, die Minister sind, am Leben ja, sind.
Das wollte ich so nicht sagen, weil ich mich nicht älter machen wollte, weil ich mich viel jünger fühle.
Die waren in der JVP.
So. Das andere ist, ich schaue mir an, wie man auf manche Dinge zugeht. Und da muss ich Ihnen sagen, der Vergleich, der muss einfach beim Namen genannt werden. Und der darf nicht ignoriert werden. Das hat weder mit, bitte, mit
zwischen
Kickl also, und Grabler zum Beispiel. Ja. Ja? Es wird eine Dreierkoalition mit heutiger Sicht geben. Daher ist die Frage, wer kann mit wem dieses Land nach welchen Grundprinzipien nach vorne bringen? Und wer kann eine starke Rolle Österreichs in Europa gewährleisten? Da haben wir viel Luft nach oben.
Ja, also diese gemeinsame Gesprächsbasis wird ja zumindest öffentlich nicht zelebriert. Und ich denke mir, weil Sie ja richtig gesagt haben, der EU-Beitritt war so ein gemeinsames Ziel, parteiübergreifend. Ich glaube, da renne ich bei Ihnen offene Türen ein. Vernünftig wäre es auch, vielleicht mal Europapolitik als Innenpolitik zu sehen, was ja gar nicht passiert. Die Meldung Diktat aus Brüssel kommt ja derzeit auch von Ministerebene.
Das ist falsch. Sie sind überall dabei.
Ja, aber es ist einer der beliebtesten Hütchenspielertricks der Innenpolitik, nicht nur der österreichischen. Ja. Aber sehen Sie irgendwo eine, kritische Masse nennt man das, eine kritische Masse an Menschen, die in ihren jeweiligen Parteien auch was zu reden haben, die sich auf so ein gemeinsames Projekt einigen könnten, derzeit, jetzt mit dem Personal, das aktiv ist?
In den Parteien, die über 20% derzeit in den Umfragen haben, ein ungenügend großer Teil. Und um den werde ich auch stärken, weil wir müssen diesen Schatz heben. Ich bin so felsenfest davon überzeugt, dass die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, auch die Mehrheit im Europaparlament, die Mehrheit im österreichischen Nationalrat, diesen zukunftsorientierten Geist und Verantwortungsgeist haben. Und es sollte diese Herausforderung nicht populistisch der parteitaktischen Überlegung geopfert werden. Ja, die parteitaktischen Überlegungen haben gegenüber den inhaltlichen Notwendigkeiten in den letzten Jahren zugenommen.
Ja, aber das aktuellste Beispiel war eben auch, es ohne die Person beurteilen zu wollen, aber die Nominierung vom Herrn Brunner. Eigentlich hätte ein Mann und eine Frau vorgeschlagen werden sollen. Die Grünen haben sich das dann im Gegenzug zu einer lange hinausgezögerten Zustimmung zu einem grünen Projekt abkaufen lassen. Das ist ja nicht die Art und Weise, wie man sich wünscht, dass eine demokratische Entsendung für so eine zentrale Aufgabe, und ich glaube, es wird von einer breiten Öffentlichkeit auch nicht als zentrale und wichtiger Posten gesehen. Man hat irgendwie in der gelebten Praxis das Gefühl, nach Brüssel schickt man Leute, die am innerparteilich zwischen die Füße gekommen sind oder die man irgendwie, die zu viel innerparteiliches Gewicht haben, als dass man sie einfach fallen lassen kann. Aber das mag ihm oft einmal nicht stimmen, aber das ist, also den Eindruck zu bekommen, dazu muss man weder Demokratie noch Europa-Feind sein.
Sie werden jetzt verstehen, dass ich mich jetzt nicht wieder sozusagen umbiegen will in die klassische Parteipolitik und Personalpolitik, wie wir es in diesem Land haben, aber in den meisten anderen
so. Also Brüssel ist das Washington, was in Amerika Washington ist. Wenn man irgendwas verbockt hat, war es Washington und das Brüssel. Hm?
Was in der Bewusstseinsbildung der Bevölkerung in die falsche Richtung geht. Kennen Sie derzeit ein Thema, das Österreich allein bewältigen kann? Klimawandel, Migration, Inflation, Energieabhängigkeit. Wettbewerbsfähigkeit, nein. KI, Digitalisierung.
Lagenqualifizierung, Österreich ist eine voll, hat meiner, aber das war's schon.
Sicherheit, alle diese Fragen benötigen eine gemeinsame europäische Antwort, die Zusammenarbeit in Europa, den innenpolitischen Willen öffentlich zu sagen, das schaffen wir nur gemeinsam. Und in dem Sinn müssen die nächsten 5 Jahre in Österreich und in der Europäischen Union, in Österreich dazu führen, dass Österreich sich in diesen aktuellen Themen der Menschen als Motor einer Stärkung der Europäischen Union versteht und alles daran setzen will. Das muss auch die EU tun, ein Global Player zu werden. Ansonsten spielen wir in der neuen geopolitischen Ordnung keine Rolle mit Auswirkungen auf jeden Mitgliedstaat. Nur eine starke Europäische Union, demokratisch, sozial, wettbewerbspolitisch, handlungsfähig, unbürokratischer, führt auch zu starken Nationen und zu einem geringeren Protest der Bürger gegenüber der Ohnmacht, die wir heute in vielen Fällen haben. Und daher ist es, sind wir hier an einem Scheideweg, auch im Selbstverständnis von politischer Verantwortung. Und dafür werbe ich. Hier haben wir Potenzial, aber vielen Unternehmen, wenn ich die Bundesländer vortreffe, einen Weltmarktführer nach dem anderen. Aber wir müssen in den Dialog mit den Bürgern über die notwendigen Veränderungen eintreten. Und das ist mein Wunsch. Und jetzt kann ich sagen, aber da ist das noch nicht und da ist das und da ist das noch nicht. Ich glaube, dass wir das nur erreichen, indem wir vorangehen und dass Menschen dafür werben.
Aber jetzt muss ich mal fragen, wie realistisch halten Sie das, dass man das wirklich schafft im Sinne von 10, wir schaffen das bis 0, ihr könnt es vergessen, weil wir sind technologisch von China abhängig, Punkt aus. Wir sind in den Energiefragen vom arabischen Raum, von Russland abhängig derzeit, Punkt aus. Und wir sind in der Sicherheitsfrage Trittbrettfahrer der USA beziehungsweise als österreichische Nation Trittbrettfahrer der NATO. Das sind vier gewaltige Dinge, die Sie vorhin so skizziert haben. Und auf dieser 10er-Skala, wobei 0 eben müssen wir vergessen und 10, das können wir wirklich noch schaffen. Wo sehen Sie da auch bei aller Anstrengung überhaupt die Chancen, dass Europa diese riesige Dimension noch schafft?
In jeder
Herausforderung,
ja. In jeder, wenn wir es politisch wollen und den Bürger zum Beteiligten dieses Transformationsprozesses machen, war man nicht das eine gegen das andere ausspülen. Und ich sage Ihnen auch, wir sind auf einem guten Weg. Wir waren der erste Kontinent der Welt, der sich die Klimaneutralität zum Ziel gesetzt hat. Wir haben als Folge nicht nur ein Ziel gesetzt, das größte Investitionsprogramm der Europäischen Union auf den Tisch gelegt. Wir haben viele Maßnahmen in die Wege geleitet, was zu geschehen hat, um das Ziel zu erreichen. Wir sind jetzt und wir haben nicht mehr die Klimaneutralität, die auch eine Industriestandort und eine wettbewerbspolitische und eine steuerpolitische und eine bildungspolitische Komponente hat. Das ist ja nicht sozusagen einfach ein Gig, sondern das ist ein Gesamtprojekt. Alleine das würde ausreichen, um uns zu fordern. Und jetzt haben wir halt in den letzten 5 Jahren auch so viele zusätzliche Baustellen gekriegt, die uns bewusst gemacht haben, wo wir Aufholbedarf haben. Nehmen wir her die Energie. Nur wir haben reduziert den Energieverbrauch. Wir haben ausgebaut die erneuerbare Energie. Der österreichische Nationalrat hat jetzt oder die Regierung festgelegt, dass wir bis 2027 herausgehen aus dem russischen Gas. Nicht nur aus ökologischen und wettbewerbspolitischen Gründen, sondern vor allem auch aus sicherheitspolitischen Gründen. Energiefragen sind auch sicherheitspolitische Fragen. Wir haben vor wenigen Monaten einstimmig beschlossen mit Österreich, dass wir eine gemeinsame Verteidigungsunion aufbauen und dass wir hier eine gemeinsame Außensicherheits- und Verteidigungspolitik anstreben, die sich jetzt auch im Arbeitsprogramm der Kommission widerspiegelt und hoffentlich auch in den Personalentscheidungen. Und ich könnte das aufzählen. Was zu geschehen hat, ist bekannt. Nur der Punkt ist, wir müssen das mit den Bürgern besprechen. Wir müssen es ihnen kommunizieren. Wir müssen sagen, was bedeutet das? Bis wann wollen wir was erreichen? Jetzt fangen wir schon wieder an zu sagen, hat eh wahrscheinlich keinen Sinn. Daher braucht man ja in Wahrheit gar nicht anfangen, womit Sie völlig recht haben. Völlig. Bei uns bringen wir die Bröseln aus taktischen Gründen, aus Feigheit, in die Umsetzung der notwendigen Veränderungen. Und Amerika und China und der asiatische Raum ist schneller, ist unbürokratischer und investiert mehr. Und daher, wir waren schon teilweise auf der Überholspur. Es liegt zu 100% an uns selbst. Die Innovationskraft der Bürger, der Unternehmen haben wir. Aber wir müssen endlich aufstehen und eine Aufbruchsstimmung erzeugen. Und die Aufbruchsstimmung erzeuge ich nur, indem wir miteinander agieren und nicht, indem wir nur Schuld zuweisen und einander schlecht machen.
Zu diesem Miteinander würde ich gerne noch was sagen. Sie sagen richtig, also das müsste etwas sein, weil wir eine Union demokratischer Staaten sind, die sie zumindest einem relevanten Teil der Bevölkerung vermitteln kann. Diese Aufbruchsstimmung, die Notwendigkeit einer übernationalen Zusammenarbeit. Jetzt hatten wir das schon. Brüssel wird irgendwie als was Entferntes gesehen, nicht als Innenpolitik. Das liegt zum Teil sicher an der schlechten Praxis unserer Parteien und nicht nur in Österreich. Das liegt sicher zum Teil auch an der schlechten Praxis der Medien. Aber, und da ist jetzt der langjährige eben Brüssel-Insider angesprochen, schon auch in der Art und Weise begründet, wie die Europäische Union sich präsentiert. Und ich nenne als ein markantes Beispiel, als es geheißen hat, die EU wird demokratischer und der Kommissionsvorsitz wird erstmals gewählt und Manfred Weber war der Spitzenkandidat. Und hat diese Wahl gewonnen und unmittelbar danach springt Ursula von der Leyen aus dem Gebüsch und macht es. Das ist für die Menschen, die sich überhaupt für Europapolitik interessieren, schon ein bisschen ernüchternd gewesen. Oder auch jetzt die Praxis, diese verschwundene schriftliche Kommunikation mit Pfizer, dass, soweit ich informiert bin, die Kommissionspräsidentin eigentlich verpflichtet wäre, diese Kommunikation herauszurücken, um den demokratischen Organen zur Verfügung zu stellen, das aber einfach nicht macht. Und wie gesagt, das haben wir eh schon viele Menschen, für die Brüssel Ausland ist oder die EU Ausland ist, und die, die sich dafür interessieren, sind dann doch mit einer gewissen Regelmäßigkeit mit Symbolakten dieser Größenordnung konfrontiert. Was macht man da?
Also erstens sollte man dann, wenn Mist gebaut wird, sollte man dazu stehen und es sagen und Konsequenzen ziehen. Bei der Wahl, beim Umgang mit dem Spitzenkandidatenmodell 2019 ist Mist gebaut worden. Es war eine Machtfrage. Ja. Der Rat, die Staats- und Regierungschefs wollten nicht, dass die Wählerinnen und Wähler des Europäischen Parlaments ihnen hier das Heft aus der Hand nehmen.
Ja, aber das ist ein verheerendes demokratiepolitisches Signal.
So. Warum wirbt dieses Parlament für europäische Listen? Warum wirbt dieses Europäische Parlament für das Spitzenkandidatenmodell? Warum werben wir für die Beseitigung der Einstimmigkeit als Erpressungsinstrument statt demokratischen Willensbildungsprozess? Warum wollen wir auch die Verfasstheit der Europäischen Union nicht nur wegen der bevorstehenden Erweiterungen oder der Diskussion über Erweiterung verändern? Weil die Strukturen der Europäischen Union, würde auch so manche Struktur in Österreich, sich aus der Nachkriegszeit heraus entwickelt und in die Zukunft weiterentwickelt wird. Und das ist auch eine Machtfrage. Das geht nicht von heute auf morgen. Das muss man einfach sagen. Da muss man dranbleiben. Da muss man am Drücker bleiben. Wir haben, auch in Österreich wird der Bundeskanzler nicht direkt gewählt. Es wird eigentlich nur in Präsidialrepubliken der Ministerpräsident und der Staatsoberhaupt direkt gewählt. Das haben wir aber nur in Frankreich, in Zypern und in Zypern, in diesen beiden Ländern. Ich will keine Präsidialrepublik. Ich will eine parlamentarische, repräsentative, liberale Demokratie.
Ja, aber konkret in dem Fall war es ein Versprechen der Demokratisierung, das umgehend gebrochen wurde.
Das vom Rat damals gebrochen ist, wurde nicht gebrochen. Ich will das nicht wegreden. War ein Desaster. Ja? Hat der Ursula von der Leyen nicht geholfen und hat dem Parlament nicht geholfen. Der Punkt ist aber, es gibt eben kein Diktat von oben. Ja? Wir haben Systeme, und die Situation war die, dass man gesagt hat, man will den einen, man kann sich auf die eine Person nicht einigen, aber man respektiert das Wahlergebnis, die ÖVP war Wahlsieger, und aus dem Grund respektiert man aus der ÖVP, schlägt man daher die Ursula von der Leyen vor. Wir hatten, das ist ein, also mir hat das nicht gefallen, ja, das ist ein unzufriedener Zustand. Das braucht aber jetzt mehr. Das braucht auch eine Frage des europäischen Wahlrechts. Das braucht europäische Listen, damit die europäische Dimension der Europaparlamentswahl gestärkt wird. Und daher trete ich für eine Vertragsreform in diesem Sinne, aber nicht nur in dieser ein. Das ist auch ein Beschluss der Konferenz zur Zukunft Europas. Das klingt jetzt auch sperrig, weil es der Bürger nicht spürt, aber das muss thematisiert werden. Das ist aber momentan, sage ich Ihnen, angesichts demografischer Entwicklung, angesichts von Arbeitslosigkeit, Inflation, Sicherheit, Pandemie und Klimakatastrophe nicht das oberste Anliegen. Weil es hat uns in diesen 5 Jahren vieles zusätzlich eingeholt, was auch der Bürger zu Recht als brennender empfindet. Ich sage aber, bin ich bei Ihnen, wenn wir die demokratischen Mechanismen, wenn wir die Strukturen nicht verändern, wenn wir uns nicht hinterfragen und reflektieren, wo sind die Bremsen, wo sind die Blockaden im Binnenmarkt, im Entscheidungsmechanismus, werden wir es immer schwerer haben, die notwendigen Mehrheiten und die notwendige Transparenz für die richtigen und notwendigen Lösungen zu finden. Daher hängt das zusammen. Aber der Bürger sagt zu Recht. Und die Struktur kümmert sich, schaut, dass das funktioniert. Kriege ich immer die Frage, warum macht es nicht? Wenn ich aber für etwas werbe und sage, was wir glauben, dass wir tun müssen und sollen und wo die Probleme liegen und wie die Lösung aussieht, dann sagen die Leute, ja, kostet es. Und dann helfen sie auch mit durch die öffentliche Debatte, die Struktur dahingehend zu verändern. Nehmen wir ein Stichwort hier, Einstimmigkeit. Wenn ich die Einstimmigkeit geißle und abschaffen will, gibt es viele Diskussionen in der Bevölkerung, die sagen, wir wollen, dass die Einstimmigkeit bleibt. Weil dann haben wir ein Veto. Ja? Das wird Ihnen ja auch eingeredet.
Ja, ja.
Wird Ihnen auch eingeredet. Wenn ich dann sage, die Einstimmigkeit verhindert, dass es in Europa eine völlige Ausrottung der Steueroasen gibt und dass die Großen sich den Platz, wo sie Steuerzahlen aussuchen können, dann sagen sie, ändert es. Ja? Das heißt,
aber wie gut sind die Chancen, nachdem ja Einstimmigkeit noch herrscht, dass man bei herrschendem Einstimmigkeitsprinzip das Einstimmigkeitsprinzip abschafft?
So. Auch 2 Dinge, jetzt wird das sehr sachlich.
Passt schon.
Ich sage Ihnen, am Beginn der Europäischen Union gab es nur Einstimmigkeit.
Ja, aber da gab es auch wesentlich weniger Staaten.
Also.
Okay, Entschuldigung.
Ja, und danke für den Hinweis. Weil man gesagt hat, wir schauen, dass wir das immer miteinander machen und keiner zirkt den anderen über den Tisch. Wir entwickeln dieses Projekt gemeinsam. Heute wurde verabsäumt, bei den weiteren Erweiterungsrunden die Struktur den neuen Herausforderungen der Größe der Europäischen Union vollständig anzupassen. Das Einstimmigkeit ist ja nur ein Phänomen der Mitgliedstaaten. Und das Einstimmigkeitsprinzip haben wir nur mehr in jenen Fragen, wo wir uns noch nicht durchgerungen haben werden, gemeinsam zu handeln, aber gemeinsam handeln müssen. Das ist ungefähr 10% oder 15% der europäischen Angelegenheiten. Und es wird laufend gelockert, wann der politische Wille da ist, es zu tun. Es wäre also gut, wenn man sagt, wir wollen es nicht, weil wir uns ansonsten an Handlungsfähigkeit rauben. Dieser politische Prozess, der muss weiter stattfinden, so wie er in den letzten Jahren stattgefunden hat. Und wir kommen jetzt, deshalb reden wir mehr über die Einstimmigkeit. Wir reden ja nie über die Dinge, wo die funktionieren, die 80 bis 90%. Weil dort ist Mehrstimmigkeit und dort gibt es keine Blockade. Wir kommen überall dort in die Debatte der Blockade, wo wir europäisch handeln müssen, Außenpolitik, Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik, Sozialpolitik, Wettbewerbspolitik, stärker Energiepolitik, stärker gemeinsam handeln müssen. Dort wird das jetzt sichtbar, da muss der Druck erhöht werden. Nehmen wir nur her, das große Projekt, das jetzt am Tisch liegt, ist die Stärkung des Binnenmarkts, einfach das, was wir haben. Wenn wir die Zusammenarbeit intensivieren, erhöhen wir die Effizienz und reduzieren die Kosten. Ja? Wenn wir zum Beispiel eine statt 27 nationale Kapitalmärkte einen europäischen Kapitalmarkt haben, haben wir mehr als 400 Milliarden Euro jährlich an Privatkapital, das in Österreich, in Europa ausgegeben wird. Wenn wir eine europäische Netzpolitik haben und keine nationale im Verkehr, in der Telekommunikation, in der Energie, dann haben wir eine erhöhte Wettbewerbsfähigkeit. Und das ist die Debatte, die wir führen müssen. Es liegt in einem hohen Ausmaß an uns selbst. Jeder, der uns erklärt, dass die nationale Grenze eine Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit ist und gegen die europäische Zusammenarbeit gespielt wird, sagt den Menschen nicht die Wahrheit. Und wir sagen auch den Menschen nicht die Wahrheit, wenn wir von denen in Brüssel reden, dort zu erklären, dass es keine Entscheidung gibt, wo die gewählten Europaabgeordneten und die zuständigen Minister der Mitgliedstaaten nicht dabei sind. Daher aufrichtiger Umgang. Mhm. Nicht die Leute anlegen, sondern das sagen, wo man mitverantwortlich ist, welche Rolle man gespielt hat, warum man was macht, statt den Mitgliedstaat gegen die Europäische Union auszuspielen.
Der letzte Satz war jetzt so die Steilvorlage, dass Sie auch noch den zweiten Teil von Thomas' Frage beantworten. Da geht es nämlich nur immer um Pfizer, um die Aufrichtigkeit und die Ehrlichkeit und eben die Frage, warum der Ursula von der Leyen so lückenhaft ihre Kommunikation weitergegeben hat. Das hat ja auch in Belgien noch einen Rechtsstreit zufolge. Status ist jetzt noch nicht so, dass man wirklich nennenswert berichten kann. Das Verfahren ist mal eröffnet worden von einem Menschen, der es Journalist nennt, sagen wir es mal so. Was ist denn da Wissensstand, beziehungsweise wenn es der Wissensstand eingeschränkt
momentan nicht Ihre Meinung dazu. Aber ich sage, Sie haben sehr richtig angesagt, das Verfahren ist ja nicht zu Ende. Der Fall ist nicht aufgeklärt. Der hat unterschiedliche Aspekte und das wird sicherlich bis zum Ende aufgeklärt werden.
Bis zum Ende der Kommissionsperiode oder meinen Sie inhaltlich bis zum Ende der?
Na, sicherlich in nächster Zeit, weil das noch weil die offenen Fragen, die es gibt, müssen beantwortet werden. Das heißt nicht, dass die Antwort jedem gefallen wird oder gefallen muss, sondern das Entscheidende für Vertrauen in die Politik, die leider sehr stark verloren gegangen ist und in die Systeme, ist Transparenz, Aufrichtigkeit und Glaubwürdigkeit.
Auf die Gefahr, dass es jetzt zu technisch wird, aber welche demokratischen Mittel hat jetzt das Europäische Parlament oder was immer, Druck auf die Frau von der Leyen zu machen, um zu sagen, gib uns diese Kommunikation. Das ist auch festgehalten, schriftliche Kommunikation, unabhängig von der Technologie, ist offen zu legen.
Jedes andere Parlament auch. Das gibt
Parlament. Welche Beugemittel hätte das Parlament, wenn sie einfach sagt,
Bin ich wirklich überfragt, weil ich nicht in dem Ausschuss war. Mhm. Es ist diese Frage in parlamentarischen Ausschüssen behandelt worden. Es ist diese Frage in parlamentarischen Anfragen artikuliert worden. Es hat sich die Kommissionspräsidentin gegenüber dem Parlament für den einen ausreichend, für die anderen unzureichend erklärt, wie der aktuelle Stand in diesem Spezifikum ist, kann ich Ihnen im Moment nicht sagen.
Ich möchte mal bei einem Punkt ansetzen, den Sie vorhin so gesagt haben, vor ca. 10, 12, 15 Minuten, die Kommunikation hin zu den Bürgern. Ich war am vergangenen Wochenende mit Karl Nehammer auf einem Volksfest für eine Reportage und habe mir das wirklich stundengenau anschauen können, wie er dort mit den Menschen agiert. Und was mir aufgefallen ist, ich habe es dann in der Reportage geschrieben, ich stelle ja auch in die Shownotes rein für die zuhörenden Personen, Es war schon sehr augenscheinlich, die eigene Funktionärsklicke hat sich um Karl Nehammer geschart. Da gibt es einen gerne Abgeordneten, den Herrn Oberösterreich, der hat sogar seine Enkelkinder mitgebracht, hat dann die Enkelkinder zu einem Bild mit Herrn Nehammer hingestellt. Aber normale Menschen sind quasi nicht in Kontakt getreten mit Herrn Nehammer, weil sie es nicht konnten, weil es dann nirgendwo eine Möglichkeit gegeben hat. Die einzige Truppe, die ich beobachtet habe, die wirklich hingegangen ist, sich ein Herz gefasst hat, das war eine Polterrunde, wo Mitglieder der ÖVP Obdach dabei waren. Herzliche Grüße an der Stelle. Die sind einfach hinmarschiert und gesagt, wir nehmen uns ein Herz, du bist ÖVP-Gemeinderat, gehen wir hin zum Kanzler, machen wir ein Bild mit dem Kanzler, denen hat es voll getaugt. Ich habe auch den Eindruck gehabt, dem Karl Nehammer hat es voll getaugt, einmal mit normalen Menschen zu sprechen. Aber das war ihm an diesem Tag, und das war ein Fest mit 30.000, 40.000 Menschen am gleichen Fleck, und es war ihm nicht möglich, irgendwie zu interagieren. Warum funktionieren Parteiapparate so, dass man jemanden, der das Zugpferd ist und der es ja auch eigenscheinlich kann, also man kann an Karl Nehammer Kritik üben, aber er kann hin zu Menschen kommunizieren. Er ist ein leutseliger Typ. Warum nimmt man ihm diese Möglichkeit, da zu interagieren, reinzugehen mit den Menschen und dann vielleicht auch das eine oder andere an Kritik abzufangen? Aber warum agieren Parteien so? Ist da auf Sie auch irgendwann mal der Druck ausgeübt worden, dass man ihnen vorgeben wollte, wie sie sich zu verhalten hätten auf der Straße, bei Volksfesten, bei sonstigen Veranstaltungen, wo sie halt hingegangen sind im Wahlkampf?
Wenn man aus der jungen ÖVP und aus der Jugendarbeit kommt, dann ist einem das völlig fremd, weil man einfach da sein muss. Das, was mir schon auffällt, ist, dass Parteien auch immer ängstlicher werden. Nämlich sie machen Wahlkämpfe zunehmend zu Mobilisierungswahlkämpfen der eigenen Leute, der eigenen Funktionäre. Und sagen, wenn wir die einmal haben, können die leichter mit den Leuten kommunizieren.
Ja, das war auch mein Eindruck, ja.
Und genauso wie Parteien zunehmend, mich stört das, ich habe das auch öffentlich mehrfach mit einem Beispiel genannt, wenn Parteitaktik den Inhalt schlägt und die Schuldzuweisung die Information. Wir neigen ja auch dazu, unterschiedliche Meinungen als eine Frage von Illoyalität zu bekämpfen. Und eigentlich braucht man ja unterschiedliche Meinungen, um uns weiterzuentwickeln. Die Parteien werden immer stromlinienförmiger. Und umso mehr sie an öffentlicher Unterstützung verlieren, umso mehr versuchen sie, die eigene Klientel, leider zielgruppenorientiert nur, zu mobilisieren und anzusprechen. Das führt leider dann auch zu Polarisierung. Über das müssen wir wieder drüber. Da dürfen sich Parteien nicht auf ihre Wähler, auch nicht auf ihre Funktionäre reduzieren. Sie müssen mit denen arbeiten, weil sie ja einen Vertrauensvorschuss erhalten haben. Sie dürfen sich aber nicht darauf reduzieren, sondern sie müssen aufbrechen, sie müssen offen sein, sie müssen den Dialog suchen. Und der entscheidende Punkt in diesem Transformationsprozess, den wir haben, wirtschaftlich, sozial, demokratiepolitisch, ökologisch, ist es, dass wir mit den Bürgern über das, was geschehen muss und was wir für richtig halten und was wir vorschlagen, in einen offenen Dialog eintreten. Das setzt aber auch voraus, Respekt. Manchmal habe ich ja das Gefühl, dass auch beim Bürgermann manchmal jede unterschiedliche Meinung schon zur Polarisierung führt. Mhm. Die Welt ist nicht gut, böse, schwarz-weiß, richtig, falsch. Wir sind alle auf der Suche. Wir sind nicht perfekt. Und das muss man spüren. Das ist ja der Grund, warum ich als Definition, wer ich bin und was ich mache, sage, ich bin Christdemokrat. Weil mein Verständnis von politischer Verantwortung hängt sehr eng mit der Frage Respekt vor der Würde jedes Menschen, hängt sehr eng mit der Frage Aufgabenteilung und nicht von oben nach unten voraus und hängt natürlich mit der Frage des Selbstverständnisses der Solidarität zusammen. Und es hängt damit zusammen, dass wir endlich begreifen, dass der Markt nicht Selbstzweck ist, sondern eine soziale und ökologische Verantwortung hat. Wann diese Grundprinzipien klar sind, dann kann man über den Weg, dann kann man über die Ideen streiten.
Ja, aber wir hoffen, dass Ihre Partei in diese Grundprinzipien, die Sie so schön formuliert hat, noch einwächst.
Ich habe immer gedacht, Sie sind christlich-sozialer, weil Sie am 24. Dezember Geburtstag gehabt haben.
Für das kann ich nichts, da müssen Sie mit meiner Mutter reden. Und das war auch sicher nicht geplant.
Aber Gesamtgeschenke aber es ist schön. Auch ungünstig.
Ja, das wollte ich fragen. Wie feiern Sie? Kriegen Sie am Vormittag Geburtstagsgeschenke und am Abend kam dann das christliche
Geschenk? Das haben meine Eltern immer sehr, haben das von Kindes auf auseinandergehalten und haben, das ist einfach lustig, sie haben immer gesagt, zuerst am Nachmittag ist Geburtstagsfeier, dann sind wir meistens auf die Friedhöfe oder zu den Großeltern oder woanders gefahren, inzwischen ist der Baum aufgeputzt worden, nachdem ich um 7:30 auf die Nacht, drei Minuten nach um 7:30 auf die Welt gekommen bin, hat dann um 7:30 am Abend das Glöckerl geläutet. Und dann haben wir Weihnachten gefeiert.
Ein idyllisches Bild.
Ein idyllisches Bild, das ich jetzt einfach nur, wenn wir schon ein bisschen ins Private abdriften, noch ergänzen möchte um eine Frage. Ich habe in der Vorbereitung kurz mit Ihrem Sohn gesprochen und der hat es da kurz anklingen lassen, aber natürlich als Nachgeborener hat das man nicht wirklich erzählen können. Als Sie Ihre Frau kennengelernt haben, war Ihr Schwiegervater, für jene, die das nicht wissen, das war Kurt Waldheim, ehemaliger UN-Generalsekretär, später dann Bundespräsident, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt war er, ich glaube, schon Bundespräsidentschaftskandidat. Und die haben mir da einfach nur gefragt, welche Chuzpe, welches Selbstvertrauen hat Ottmar Karas? Und dass sie Selbstvertrauen haben, das habe ich jetzt ja gemerkt, dass sie gesagt haben, die Liste hätte es schon geschafft. Aber welches Selbstvertrauen haben sie damals schon gehabt, dass sie sich einfach mal so trauen, die Tochter vom UN-Generalsekretär aufzureißen? Also oder die sind die aufgerissen worden?
Also die Frage habe ich mir so nie gestellt. Ich habe sie auch nie als Mutprobe empfunden. Die Liebe ist stärker als jede scheinbar mutige Entscheidung. Aber das war ganz einfach. Das war, ich habe meine Frau quasi zum ersten Mal für mich entdeckt am 29. November 1985, als ich eine Wahlveranstaltung im Bundespräsidentschaftswahlkampf in der Ipser Stadthalle organisiert habe. Und der Dr. Waldheim kam nicht mit seiner Frau, weil die in Wien gebunden waren an einer anderen Veranstaltung und hat seine Tochter mitgenommen. Und da hat es gefunkt.
Und dass sie da doch in eine der damals sicher umstrittensten Familien Österreichs eingeheiratet haben.
Damals noch nicht, da war von der ganzen Debatte, die mir wehtut, weil ich noch nie in meinem Leben eine so vielschichtige Situation miterlebt habe und die eigentlich es mir leid tut, trotz aller Fehler, die passiert sind, aller Ungerechtigkeiten, dass das Lebenswerk des Dr. Waldheim auf diese Debatte im Wahlkampf reduziert wurde. Denn überall, wo ich auf der Welt hinkomme, werde ich auch, ob jetzt auch innerhalb Europas, darauf angesprochen, die wissen, aber auch aus anderen Gründen. Und das Lebenswerk ist ein viel breiteres als diese Debatte und in der sind Fehler passiert, wobei kein Mensch weiß, wie er sich selbst in einer solchen Situation verhalten hätte. Was für mich einmal bleibt, ist, dass hier mit der Aufarbeitung der österreichischen Geschichte begonnen wurde mit einem differenzierteren Beteiligungsbild und dass der Erste, der am 10. März 1988 von den mitschuldigen Österreichern gesprochen hat, Kurt Waldheim war. Er war immer ein Gegner der Kollektivschuld, aber er hat dann in dieser Rede zum 50. Jahrestag als Erster gesagt, dass Österreich nicht Opfer, sondern auch viele Österreicher Täter waren, was ja jetzt allgemein gut ist. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich damals einmal ein Gespräch hatte mit dem Simon Wiesenthal. Und der Simon Wiesenthal hat zu mir gesagt, Herr Karas, Sie können sich eines sicher sein, ich habe auf der ganzen Welt denen, die einen Vorwurf erhoben haben, Mörder, Nazi-Kriegsverbrecher, habe ich einen Brief geschrieben und wollte ein Dokument haben, das das belegt. Und ich habe kein einziges bekommen. Das heißt, diese Frage steht außer Streit, dass diese Anschuldigungen nicht wahr sind. Auf der anderen Seite bleibt aber natürlich die Debatte im Umgang mit den Anschuldigungen. Und es bleibt eine Debatte der mangelnden Reflexion 50 Jahre danach. Mhm. Und aber das alles, wie das der Heinz Fischer einmal gesagt hat, Heinz Fischer hat einmal gesagt, dem Menschen und Bundespräsidenten Kurt Waldheim wurde Unrecht getan, wenn ihm Verhaltensweisen bis hin zu Kriegsverbrechen unterstellt wurden. Und das ist einmal die eine Sache, nur von der kam er nicht mehr weg. Und dann gibt es die politische Dimension, die Art des Wahlkampfes, die genaue Transparenz. Aber ich frage mich immer, wann du nach so einem Leben so attackiert wirst, verteidigst du dich zuerst oder sagst, es war nicht aber? Ja? Und benutzt du diese Attacke zu einer größeren gesellschaftspolitischen und politischen Auseinandersetzung und Reflexion, dass da Fehler passiert sind, steht außer Streit, aber das verdient nicht die Reduzierung auf die Debatte der Person Kurt Waldheim.
Ja, Karl Nehammer hat uns ja im Sommergespräch, das Sie schon angesprochen haben, erklärt, er halte sich ja an das sokratische Prinzip, wonach er alle Gelegenheit zu einer Reflexion auch nutze. Also so gesehen, ja, kann man da quasi jetzt noch einmal den Bogen zurückschließen.
So, der Kurt Waldheim, es gibt ein letztes Wort, das er gebeten hat, das nach seinem Tod veröffentlicht wurde. Da stehen sehr viele Dinge sehr gut drin. Und mir hat er immer gesagt, dass eigentlich mit seiner Erfahrung mit dem Zweiten Weltkrieg und seiner Erfahrung mit den Kriegen und den Krisenherden und den Ursachen der Kriegen und des Hungers auf der Welt für ihn immer klar war, er möchte sein ganzes Leben lang für den Frieden und für die Selbstbestimmtheit der Menschen arbeiten. Und das ist ihm gelungen.
Ich habe noch eine finale Frage, weil Sie ja jetzt nicht Kommissar geworden sind, wie wir schon vorhin ausgesprochen haben, aber eben durch Zustimmung aus den anderen Parteien für dieses Amt gehabt hätten. Angenommen, es kommt im Herbst zu einer Regierungsbildung aus drei Parteien. Sie haben ja bereits ausgeführt, dass Sie das für durchaus wahrscheinlich halten, auch aus arithmetischen Gründen, aber auch, weil Sie halt vier von derzeit fünf Parlamentsparteien so in einem, würde ich jetzt mal sagen, demokratischen Spektrum empfinden, wo gemeinsame Lösungen möglich wären. Angenommen, aus dieser Vierergruppe, Dreiergruppe, wie auch immer diese Konstellation dann tatsächlich ausschauen könnte, würde der Ruf kommen, Herr Karas, wir hätten Sie gern als Minister. Jetzt vergeben wir bitte noch keine Ressorts. Wären Sie da noch zu haben oder sagen Sie, na, Politiker bin ich noch immer, aber andere Art von Politiker? Oder ist das dieses Gestalten, dass Sie sich jetzt so zur Krönung einer sehr langen Karriere mit über 25 Jahren im Europäischen Parlament, zuvor ÖVP-Generalsekretär, Abgeordneter zum Nationalrat, ich könnte es alles noch unterbeten, dann nochmal zumaßen würden? Zumuten würden ja auch, nicht nur zumaßen, sondern zumuten vor allem auch.
Diese Fragen, was wäre wenn, obwohl am 29. September erst gewählt wird, sind wirklich müßig, dass ich, wenn ich gestalten kann und wenn ich das, was ich für richtig und für notwendig halte, diesem Land zur Verfügung stellen kann, dann bin ich gesprächsbereit, wie ich das auch immer war. Wenn sie zum Kommissar kommen, wäre gesagt, wann man mich fragt, mach es. Mhm. In der Frage kann ich das jetzt so noch nicht sagen.
Gut, dann wird die Frage definitiv nochmal rausgeholt werden, falls wir ab dem 29. September darüber sprechen wollen. Der Kollege Maurer und ich sprechen schon in wenigen Stunden nach Erscheinen dieses Podcasts wieder miteinander. Magst du ankündigen?
Wieder nicht nur wir.
Genau, denn falls Sie es jetzt schon zum Ende des Podcasts geschafft haben, sprechen wir nur eine herzliche Einladung aus. Natürlich auch an Sie, Herr Karas. Falls Sie am 7.9. in der Stadt sind, schauen Sie am Nachmittag auf der Maria-Hilfer-Straße beziehungsweise konkreter in den Stadtsaal rein. Dort haben wir das kleine Zeitung Podcast-Festival. Auf Ihrem Platz wird dann Eva Glawischnik Platz nehmen. Ich hoffe, Sie betrachten das als würdige Nachfolge dann.
Lassen Sie lieb grüßen.
Werden wir auf alle Fälle machen. Ihnen, liebe zuhörende Personen, falls es gefallen hat, einen herzlichen Dank. Abonnieren Sie uns auf der Glocke oder wie auch immer man das bei Apple Podcasts macht. Lassen Sie uns Ihre Kommentare da, beziehungsweise 5-Sterne-Bewertungen natürlich auch. Alles drunter brauchen wir, glaube ich, gar nicht, oder?
Na, 5 ist übersichtlicher.
Ja, 5 Sterne ist auch absolut populistisch. Wissen wir aus Italien. Der Herr Karas verzweifelt jetzt noch ein letztes Mal.
Sie überraschen immer wieder.
Ja, in einer Stunde 26 darf dann das Satire doch ab und zu noch durchschlagen in diesem Podcast. Ich habe nichts mehr zu sagen. Herr Karas, haben Sie noch was zu sagen?
Danke.
Schließe ich mich an.
Wunderbar. Dann sagen wir Dank für die Aufmerksamkeit und wir sind demnächst wieder da.
Tschüss und schleich.